Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Was haben wir geplant für diese Sendung? Wir sprechen mit Sascha Mariana Salzmann über ein James Baldwin Festival in Berlin. Wir erinnern an die brasilianische Musikerlegende Sergio Mendes. Er ist, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, im Alter von 83 Jahren gestorben. Wir hören, wie der Regisseur Ulrich Rasche Beckets Warten auf Godot in Bochum inszeniert hat. Und wir schauen nach Weimar zu Veranstaltungen, die an den Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek vor 20 Jahren erinnert haben. James Baldwin, er war Romanautor, Essayist, Dramatiker, Lyriker und Menschenrechtsaktivist. Er gab Minderheiten eine Stimme, queeren Menschen, schwarzen Intellektuellen. Sehr energisch und eindringlich hat er meistens gesprochen, kämpferisch und auch kompromisslos.
Ich weiß nicht, ob weiße Christen schwarze Menschen hassen oder nicht. Ich weiß, dass wir eine weiße und eine schwarze Kirche haben. Wie Malcolm X gesagt hat, die Stunde mit der vollständigsten Segregation ist Sonntagmittag. Das sagt einiges über diese christliche Nation. Es heißt, ich kann den meisten weißen Christen nicht vertrauen, jedenfalls nicht der Kirche. Ich weiß nicht, ob die Gewerkschaften mich hassen, egal, denn ich bin nicht in ihrer Gewerkschaft. Ich weiß nicht, ob die Immobilienlobby etwas gegen schwarze Menschen hat, aber ich weiß, dass sie mich im Ghetto hält. Ich weiß nicht, ob das Schulamt schwarze Menschen hasst, aber ich kenne die Schulbücher und die Schulen, die wir besuchen müssen. Sie wollen, dass ich vertraue, mein Leben riskiere, das meiner Frau, meiner Schwester, meiner Kinder, basierend auf einem Idealismus, von dem Sie versichern, es gebe ihn in Amerika, den ich aber nie gesehen habe.
James Baldwin. Vor 100 Jahren wurde er geboren und das wird in diesen Tagen an vielen Stellen gefeiert. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur mehrfach über Baldwin gesprochen, auch von ihm gehört, unter anderem in einer langen Nacht, an der auch der Kollege René Agiga mitgearbeitet hat, der zum 100. Geburtstag auch eine Baldwin-Biografie, ein Baldwin-Porträt veröffentlicht hat. Am Abend nun hat in Berlin im Literarischen Kolloquium ein dreitägiges Baldwin-Festival begonnen, mitkuratiert auch von Sascha Mariana Salzmann, Theaterautorin, Essayistin, Dramaturgin. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
What would James Baldwin do? Das ist der Titel des Festivals. Ich mag solche spekulativen Fragen. Sie sind ungemein fantasieanregend, weil damit ja sein Werk, sein Wirken in die Gegenwart weitergedacht wird. Welches sind denn die entscheidenden Impulse damals gewesen und welche können es heute sein?
Ja, es ist eine spekulative Frage, what would James Baldwin do? Vor allem ist es eine Einladung, darüber nachzudenken, was hat James Baldwin mit unserem Leben heute zu tun? Und ich behaupte eine Menge, wir sind 4 KuratorInnen, Julia Alfandari, René Agiga, Güsse Dottasch und ich, die sich von vor 1,5 Jahren zusammengefunden haben, darüber nachzudenken, zu den Parallelen zu heute, zu den politischen, aber auch zu den ästhetischen Diskussionen und warum Baldwin so ein Vorbild ist. Mhm. Nun ist das Festival also da. Ich komme jetzt auch gerade von der Eröffnung, sind 3 Tage, die ersten 2 am Literarischen Kolloquium Berlin und wir eröffneten mit der Frage, wann fragen wir uns eigentlich, what would James Baldwin do? Wir haben an die 35 bis 40 Künstlerinnen, Sie können sich vorstellen, es geht wirklich in alle Richtungen und wir versuchen gar nicht so sehr zu spekulieren, sondern wir befragen tatsächlich die Texte, wir lesen uns Baldwin vor, wir diskutieren, wir streiten, wir feiern. So.
Genau, darauf wollte ich natürlich auch eingehen, also Baldwins Leben und Wirken hat ja ungemein viele Facetten. Mhm. Wie haben Sie das denn thematisch irgendwie fürs Festival sortiert?
Wir haben tatsächlich in seinen unterschiedlichen Oeuvres geschaut und beschlossen, wir machen was zu Baldwin und Musik, Baldwin und Theater, Baldwin und natürlich Essay, also Race, Class, Gender in seinem Werk. Unbedingt Baldwin und Prosa. Wir haben morgen im Literarischen Kolloquium in Berlin eine lange Lesenacht, wo Leute wie Sharon Dodua-Tour und Fatma Aydemir ganz lange aus Baldwin lesen werden. Wir haben versucht, an Baldwin eher lustvoll und spielerisch ranzugehen. Er war ja auch ein Theoretiker, er war ein großer Denker und seine politischen Themen brennen auch heute in uns. Wir versuchen aber, das Ganze als ein künstlerisches Festival zu verstehen. Das heißt, es ist viel über das Erleben, über das Zusammensein. Die Communities sind da im Literarischen Kolloquium in Berlin, also auf der Wiese, schauen auf den Wahnsee, haben einen Weißwein in der Hand und hören Baldwins Zitaten zu und anderen Expertinnen, die darüber nachdenken.
Ist das denn eine Spannung auch gewesen zwischen dem Künstlertum und dem Aktivismus?
Ja, also zum einen wurde Baldwin immer wieder vorgeworfen, dass er entweder das eine oder das andere macht. Es gab Journalisten, die ihm gesagt haben, warum verschwindest du nicht einfach in den Schweizer Bergen und schreibst deine Romane? Und seine Antwort war, because I'm better than that. I'm writing between assassinations. Da referiert er auf seine Verpflichtung, sich zum Civil Rights Movement in den 60er Jahren in den USA nicht nur zu bekennen, das hat er schon immer getan, sondern auch so zu verhalten, dass er tatsächlich zurückgegangen ist in die USA, aus denen er in den 40er Jahren fliehen musste, um, wie er selber formulierte, zu überleben als schwarzer, schwuler Mann aus sehr armen Verhältnissen, aus Harlem. Wenn man sich anschaut, was das bedeutet für jemanden, der, für den diese Welt nicht gemacht war, was er sich alles erkämpft hat und auf welchen unterschiedlichen Tanzflächen er sich so virtuos bewegt hat, ist es fast unwahrscheinlich, dass jemand ihn eben in seiner ganzen Komplexität fassen kann. Das heißt, das Festival What Would James Baldwin Do hat gar nicht den Anspruch zu sagen, wir erzählen euch alles über James Baldwin. Wir versuchen uns aber genau diese Spannung anzuschauen, die Sie gerade ansprechen. Was bedeutet das eigentlich, dass jemand ihm sagt, du solltest ein Sprecher für Civil Rights Movement sein, oder dass ihm jemand sagt, du solltest eigentlich nur Romane schreiben?
Diese vielen Themen, die er hatte, die spiegeln sich auch in seinem Leben. Die unglaubliche Unruhe, die auch sein Leben geprägt hat. Auch das Pendeln zwischen zum Beispiel USA und Frankreich. Ist er ja zurückgekehrt, wieder weggegangen, im Exil ja dann auch gestorben. Sascha Mariana Salzmann, ich hatte es gesagt, Sie sind Theaterautorin, Essayistin, Dramaturgin. Hat sich Baldwins Denken irgendwie mehr oder weniger in Ihrem Werk niedergeschlagen?
Ich glaube, er ist einer meiner größten literarischen Vorbilder. Noch bevor mir klar wurde, wie sehr er mein politisches Denken prägt, hat er mein ästhetisches Denken geprägt. Von meinem ersten Roman Außer sich ist ein Baldwin-Zitat aus seinem Memoir No Name in the Street. Und da geht es darum, dass Zeit uns alle holen kommt, jetzt sehr verkürzt gesagt. Und ich glaube, dass ich viel unmittelbarer ein Kind Baldwins Denkens bin, bevor mir klar wurde, jetzt wo ich das Festival mit den Kolleginnen kuratiert habe, wie viel in dem, was ich mache und wie ich es tue, in Baldwins Denken und Handeln fußt, war ich einfach ganz großer Fan von einfach einem sehr guten Schriftsteller.
Was würde James Baldwin machen? Die Frage des Festivals, die Frage stellen Sie, geben Sie auch Antworten oder ganz anders gefragt, Sascha Mariana Salzmann, haben Sie eine konkrete Antwort? Was bedeutet das für Sie, im Aktivismus zum Beispiel nicht nachzulassen?
Ich glaube, wenn sich wirklich etwas sehr klar sagen lässt über James Baldwin, ist es, dass er der Meister der Ambivalenz war. Er hat es geschafft, darauf zu bestehen, dass das Gegenüber immer ein Mensch ist. Er hat gesagt, you have to remember what you're looking at is you. You could be that monster and you could be that cop. And you decide yourself not to be. Das heißt, das Gegenüber ist niemals das andere. Es ist auch du, es ist auch ein Mensch. Gleichzeitig war er aber so ein brillanter Sezierer der strukturellen Benachteiligung. Das heißt, er konnte beides. Er konnte Universalismus und er konnte Partikularismus. Also diese Begriffe sind sehr heutig. Er hätte sie wahrscheinlich nicht benutzt. Ich glaube aber, das ist etwas, was ein Fakt ist über James Baldwin. Er konnte beides gleichzeitig denken. Das ist ein Grund, warum er so ein Vorbild ist für mich und für ganz viele andere auch.
Und diese Gleichzeitigkeit, die ist ungemein modern.
Die ist notwendig, damit wir durch diese verrückten Zeiten kommen, in denen wir leben.
What Would James Baldwin Do? Das dreitägige Festival in Berlin erinnert an den Schriftsteller und Bürgerrechtsaktivisten James Baldwin. Sascha Mariana Salzmann, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Er war schon zu Lebzeiten eine Legende und hat den Bossa Nova in die Welt getragen. 35 Alben hat er aufgenommen. Jetzt ist Sergio Mendes im Alter von 83 Jahren gestorben. Anne Herberg erinnert an diesen so unvergleichlichen brasilianischen Musiker.
Dieser Ohrwurm war der Durchbruch. Mais que nada, ein Lied, das nie alt zu werden scheint. Bis heute wird der Song immer wieder neu aufgenommen und gecovert, auch von Sergio Mendes selbst, zum Beispiel als Rap-Version, zusammen mit den Black Eyed Peas. Der Musiker kreuzte die Melodie immer wieder mit allen möglichen Stilrichtungen und Musikgenres, ganz in der Tradition des Bossa Nova, die am Strand von Copacabana entstand als aufregende Mischung aus Jazz und Samba und anderen brasilianischen Rhythmen.
You know, it was the music that was made in Brazil Das ist die Musik, die in den frühen 60ern in Brasilien entstanden ist. Die schönsten Lieder hat der Komponist Tom Jobim geschrieben und es ist ein eigener Musikstil geworden. Die späten 50er und frühen 60er waren eine wunderbare Zeit der brasilianischen Musik. Und ich denke, in dieser Zeit wurden die schönsten Songs geschrieben.
Sagte Sergio Mendes vor einigen Jahren im Interview mit dem Fernsehjournalisten David Frost. Damals war es in Rio schwer bis unmöglich, überhaupt an Jazzplatten zu kommen. Mendes kehrte Brasilien den Rücken, gründete die Band Sergio Mendes und Brasil 66 und arrangierte Mais Que Nada, ein Lied des Musikers Jorge Ben Jor neu, ein Lied, das sein Lebensgefühl einfängt.
Wir sprechen von Rio de Janeiro, Copacabana und Ipanema, die Schönheit der Stadt und die Sinnlichkeit der Frauen und die wunderbaren Melodien. Das ist bis heute so. Überall auf der Welt lieben die Menschen brasilianische Musik.
Und Sergio Mendes sorgte mit dafür, dass sie weltweit gehört wurde. Er wurde zum Aushängeschild Brasiliens in Europa und Nordamerika, arrangierte Melodien neu und machte sie zum Erfolg. Tom Jones singt Mais Que Nada, Mendes nimmt drei Songs mit Stevie Wonder auf, er selbst vertonte Kompositionen anderer Künstler, zum Beispiel Fool on the Hill von Paul McCartney und John Lennon.
Some of today's finest music is written by John Lennon and Paul McCartney.
Ich bin ein Melodietyp. Ich liebe Melodien. Plötzlich hörte ich Fool on the Hill, diese tolle Melodie, und ich dachte mir, wow, das könnte ich neu arrangieren, sozusagen brasilianisieren.
Er gab Liedern ein brasilianisches Flair, lebte vom Austausch von Ideen mit anderen Künstlern. Jazz, Funk, Chanson, Soul, Hip-Hop, Rap. Zuletzt arbeitete er mit Justin Timberlake, Juanes und Till Brönner zusammen. Mehr als 50 Platten sind entstanden und selbst im hohen Alter saß er immer noch am Klavier.
Vieles hat mit meiner Neugier zu tun. Ich bin sehr neugierig, will immer lernen und neue Dinge ausprobieren. Das treibt mich an, bis heute.
Este samba que misto de maracatu, esse samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, samba como este tão legal.
Nun ist Sergio Mendes im Alter von 83 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien gestorben. In den letzten Monaten habe er an den Folgen einer Covid-Erkrankung gelitten, teilte die Familie mit.
Zum Tod des Brasilianers Sergio Mendes war das Anne Herberg. Es ist jetzt 20 Jahre her. Am 2. September 2004 hat die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar gebrannt. Das Gebäude und die Sammlungen wurden schwer beschädigt. Was für ein Schock für die Menschen in Weimar, in Deutschland, weltweit. In dieser Woche gab es mehrere Veranstaltungen, die daran erinnert haben. Heute zum Beispiel Gespräche, Präsentationen und eine Brandrede. Henry Bernhardt hat den Tag und das Thema in Weimar heute verfolgt. Herr Bernhardt, wie wird denn der Brandkatastrophe gedacht? Wie geht man mit ihr um?
Naja, man macht eine Woche lang ein gediegenes Programm, das nennt sich Future Memory, also die zukünftige Erinnerung. Eine Fernsehdoku wird uraufgeführt, ein Podcast präsentiert, eine künstlerische Intervention einer spanischen Künstlerin, Anna Talens, präsentiert. Es gibt ein Gespräch mit Baufachleuten in der Feuerwehr, Podiumsgespräche, aber es brennt nicht wirklich. Da ist sowas Ungeheuerliches wie dieser Brand, der die Menschen wirklich erschüttert hat damals. Egal, ob sie jemals im Buch dort ausgeliehen haben oder ob sie jemals im Rokokosaal waren, da haben ja Hunderte 2004 geholfen. Da haben eine Menschenkette mit 200 Menschen haben Bücher rausgeholt über Stunden. Ein Umzugsunternehmen hat LKWs gestellt. Sportvereine sind angerückt zur Hilfe. Die haben gespürt, da brennt was von uns. Und das geht uns was an, auch wenn wir es vielleicht gar nicht benennen können. Dann ging es weiter mit Spenden, mit kleinen Spenden, Kleinstspenden, dann auch Großspenden. Schon nach 3 Jahren war die Bibliothek wieder aufgebaut und saniert, also unfassbar schnell. Da erwarte ich heute eigentlich nach 20 Jahren ein Bürgerfest, wo damals Beteiligte dabei sind und auch Reden von Nicht-Prominenten. Und stattdessen hält man den Ball dann flach im kleinen Rahmen. Das Kulturbürgertum bleibt unter sich, zitiert die, die dabei gewesen sind, stellt dann auch noch ein Zeitzeugenprojekt vor mit den Helden von 2004. Und ich sehe im Filmausschnitt nur Menschen stumm wie Fische ihre Münder bewegen. Und dann heute noch ein Podium über die Rolle der Bibliothek, alles sehr schön. Aber wenn nur 5 Leute heute von den Leuten im Raum, die damals dabei waren, je 5 Sätze von der Brandnacht erzählt hätten, dann hätten heute alle Tränen in den Augen gehabt, denn die waren ja da, aber so hat man einfach nur behauptet und nicht gezeigt, was damals passiert ist.
Es gab auch heute wohl eine programmatische Rede, als Brandrede war sie angekündigt, gehalten vom Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek, Reinhard Laube. Hat er sich denn da zumindest leidenschaftlich ins Zeug gelegt?
Ich würde sagen, ja, das war die Ehrenrettung eigentlich der Veranstaltung. Reinhard Laube ist erst nach dem Brand nach Weimar gekommen und tut auch nicht so, als sei er dabei gewesen. Und er fragt sich in der Rede, was der Brand damals freigelegt hat und was der Umgang damit auch freigelegt hat. Und vergleicht das auch noch mit der Landtagswahl am Sonntag. Und er sagt, beides sei eine Katastrophe. Erstmals ist ja nach 1945 eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft in dem deutschen Parlament geworden in Erfurt am Sonntag. Und er sagt, dieser Brand, der führt uns diese krisenanfällige Funktionsweise vor, von der Bewahrung der Kulturgüter und unserer Identität und der Demokratie. Er gibt keine politischen Ratschläge, sondern bleibt bei der Bibliothek und sagt aber, eine Aushöhlung tragender Strukturen kann zum Einsatz führen. Und die zweite wichtige Erkenntnis, eine Bibliothek ist nicht nur ein Aufbewahrungsort für Bücher, sondern sie ist auch wichtig für die Gesellschaft, die Räume braucht, die zwecklos sind und sich nicht der Frage der Nützlichkeit sofort stellen müssen. Und genau das erlebt man ja in diesem Rokokosaal, der damals gebrannt hat. Er, Laube, beschreibt die Bibliothek als Ort des zivilisierten Streits, des Übersetzens von fremden Kontexten und verweist dabei auch auf einen seiner Vorgänger als Bibliotheksdirektor, ein gewisser Herr Johann Wolfgang von Goethe.
Auch Faust ist Übersetzer und beginnt, Sie wissen das, in seiner Studierstube mit den Anfangsworten des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort. Dass er aber nicht stehen lässt, vielmehr Sinn und Kraft ausprobiert und schließlich bei der Tat landet, an der er in fataler Weise als bestimmender Sichtweise festhält. Wäre er im eigentlichen Sinne Übersetzer geblieben, wäre ihm die Tragödie erspart geblieben. Doch wir hätten durch klassische Literatur nichts gelernt.
Und Laube sagt eben, es sei die Herausforderung der Gegenwart, also die Herausforderung der Gegenwart, andere Sichtweisen zu verstehen und für andere nachvollziehbar zu machen, sie zu übersetzen, Brücken der Verständigung zu bauen. Und das gelte in der Gesellschaft, in der Bibliothek wie auch in der Politik.
Future Memory, Sie haben es gesagt, Herr Bernhard, sind diese Tage jetzt überschrieben. Und das bringt uns ja von der Vergangenheit in die Gegenwart und auch in die Zukunft, Future. Was folgt denn aus diesem Bibliotheksbrand? Haben wir etwas daraus gelernt?
Laube sagt ja in seiner Rede. Er sagt, wir haben die Chance, die Katastrophe als Umbruch zu verstehen, als Umbruchsmöglichkeit. Wie gesagt, eben schon der Wiederaufbau der Bibliothek ging schnell und konsequent. Und auch die Rettung der Bücher, der Aschebücher, dieses Wort ist ja in Weimar erst erfunden worden. Über 1 Million Seiten wurden gerettet und sind wieder berühr- und lesbar gemacht. Und diesen Büchern ist ja auch viel Geschichte eingeschrieben. Die haben Verwundungen drin und man spürt auch die Liebe der Restauration darin. Und das bewegt einen auch. Und jetzt gibt es halt ganz andere Dinge in Bibliotheken. Im Brandschutz wird ganz groß geschrieben, brandfrühest Erkennung habe ich als Begriff heute gelernt, also das Feuer schon bemerken, bevor es überhaupt warm wird. Es sind Notfallverbünde in ganz Deutschland entstanden, das heißt Museen, Kultureinrichtungen schaffen sich gemeinsame Lager mit Notfallausrüstungen und zu dieser Konzeption hat Weimar sehr viel beigetragen. Das heißt, wir können aus einer Katastrophe etwas Positives lernen, sie verwandeln, wenn wir daraus lernen. Und das gelte eben, so sagt Laube, auch in der Gesellschaft, wir haben immer noch die Chance zur Umkehr, zur Heilung, zur Verständigung nach der Katastrophe. Und was wir auch erkennen, ist, dass wir den Wert eines Dings oft erst erkennen im Angesicht des drohenden Verlustes.
Henry Bernhard, jetzt noch eine persönliche Frage. Sie stammen aus Weimar und verbinden seit Ihrer Jugend viel mit dieser Anna-Amalia-Bibliothek. Wie haben Sie denn den Brand und den Umgang damit erlebt?
Das war wirklich die Bibliothek meiner Jugend in den 80ern. Da habe ich mir Erstausgaben von Stefan George noch ausleihen dürfen. Die würde ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr in die Hand bekommen zur Ausleihe. Am Brandabend selbst war ich im Konzert in der Herderkirche, 500 Meter entfernt, habe Bach-Kantaten gehört und war genervt von dem ständigen Sirenengeheul draußen. Bin danach ins Auto gestiegen, bin zurückgefahren nach Erfurt und habe dann das Fenster geschlossen, weil schwarze Fetzen draußen vorbeiflogen. Ich wusste nicht, was das ist. Das waren Buchseiten. Das habe ich dann erst später in den Nachrichten gehört und es war wirklicher Schock für mich. Und der hat sich auch weitervermittelt. Also meine kleine Tochter war damals 5 Jahre alt, die wollte sofort 10 Euro spenden aus ihrer Sparbüchse. Und ich habe auch viele Interviews geführt mit Beteiligten der Brandnachten. Daran merke ich auch, wie das die Menschen heute noch berührt. Die kriegen heute wirklich feuchte Augen, sehr schnell. Also diese Bibliothek ist ein heiliger Ort für Weimar. Und das wurde er erst durch den Brand, muss man sagen.
Der Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar vor 20 Jahren und wie daran heute erinnert wurde. Vielen Dank, Henry Bernhard.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Klassikstiftung Weimar will das umfangreiche Zeichenwerk von Johann Wolfgang von Goethe erforschen. Dabei handelt es sich nach Darstellung der Stiftung um etwa 2500 Zeichnungen. Davon befänden sich rund 2200 in den eigenen Museen. Laut Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz böten die Zeichnungen Goethes einen besonderen Zeugnischarakter im Hinblick auf sein gesamtes Werk. Bis 2027 soll der weltweit einzigartige Bestand grundlegend wissenschaftlich erschlossen und erforscht werden. Ein Projektziel sei das erste digitale Verzeichnis aller bekannten Zeichnungen. Auf die Staatsgalerie in Stuttgart kommt eine mehrjährige Sanierungsphase zu. Das Haus werde von 2028 angeschlossen, um vollständig energetisch saniert zu werden, teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium mit. Während dieser Phase sollen die Kunstwerke aus der Sammlung des 20. und 21. Jahrhunderts im Kunstgebäude am Schlossplatz ausgestellt werden. Die Staatsgalerie des britischen Architekten James Stirling gilt als eines der bedeutendsten Gebäude der deutschen Postmoderne. In den Räumen sind Werke der klassischen und der neuen Moderne zu sehen. Die Wüstenfestung Masada nimmt eine wichtige Stellung in der jüdischen Geschichte ein. Dort, auf einem Gipfelplateau über dem Toten Meer, hatten sich ca. 70 nach Christus jüdische Aufständische verschanzt, nachdem römische Legionen Jerusalem besetzt hatten. Erst nach 8-monatiger Belagerungszeit konnten die Römer die Festung erobern, so die bisherige Erzählung. Archäologen der Universität Tel Aviv kommen nun zu einer anderen Schlussfolgerung. Mit modernsten Instrumenten sowie Drohnen und 3D-Modellen haben die Forscher Wasser- und Zugangswege zur Festung sowie das römische Belagerungsmodell analysiert und gehen nun davon aus, dass die Festung innerhalb weniger Wochen eingenommen wurde. Die Studie ist im Journal of Roman Archaeology veröffentlicht und untermauert die Zweifel an der über viele Jahre vorherrschenden Theorie einer langen, zermürbenden Belagerung.
Im wahrsten Sinne des Wortes spektakulär sind die Arbeiten, die der Regisseur Ulrich Rasche in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Zum Beispiel seine Wojciech-Inszenierung. Sie wurde dominiert von einer großen Scheibe, die permanent in Bewegung war, die sich hochklappte und absenkte, die ihre Mechanik freilegte, Walzenräder, eiserne Gelenke, Gitter. Und die Wojciech-SchauspielerInnen, die akrobatisch dann auf dieser Scheibe agieren mussten, ohne abzurutschen, abzustürzen, zum Teil mit Seilen am Mittelpunkt dieses Wunderwerkes fixiert, die kalte Bittlichkeit der Bühne als Ausgangspunkt des Geschehens. Jetzt hat Ulrich Rasche ein Stück auf die Bühne gebracht, das mit Bewegung, mit Aktion sehr, sehr wenig, eigentlich gar nichts zu tun hat. Es geht um die Leere, um das Gehen auf der Stelle vielleicht, das Warten auf Godot.
Einstweilen wollen wir uns in aller Ruhe unterhalten, da wir doch nicht schweigen können.
Du hast recht. Wir sind unerschöpflich.
Um nicht denken zu müssen.
Wir haben Entschuldigungen.
Um nicht hören zu müssen.
Wir haben unsere Gründe.
All die toten Stimmen.
All die toten Stimmen, worüber sprechen Sie? Michael Lages hat die Premiere von Samuel Becketts Schlüsselwerk des Absurden Theaters am Schauspielhaus in Bochum gesehen und er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Guten Abend.
Was sind das denn für Typen, Wladimir und Estragon?
Na, eigentlich sind es die üblichen Typen Wladimir und Estragon, ein größerer, ein kleinerer, beide relativ abgerissen in schwarzen Klamotten und ausgetretenen Schuhen. Und das mit dem Gehen, was Sie erwähnt haben, auf der Stelle gehen, das nimmt dieser Abend viel, viel wörtlicher. Tatsächlich gehen diese beiden die ganze Zeit, denn Ulrich Rasche ist Ulrich Rasche und hat uns nicht wirklich überrascht. Es gibt zwei sich drehende Scheibensegmente, Und auf dem kann man sozusagen auf einer, wie auf einem laufenden Band immer geradeaus laufen und dann auch im Kreis und man kann die Richtung wechseln. Und in diese, auf diese Scheiben, auf die drehenden Scheiben, setzen die beiden Protagonisten die Füße in einer wirklich extrem ausgetüftelten Art und Weise zu gehen. Nämlich nicht so ganz normal, wie wir so gehen würden, sondern nach vorn, leicht nach vorne gebeugt, das Knie ein bisschen gebeugt, die Hände ein bisschen abgewinkelt vom Körper, ein extrem künstliches Gehen. Und ich denke mir, Guy Clemens und Stephen Scharf werden extrem Muskelkater haben nach dem Abend, weil so kann man eigentlich gar nicht gehen. Sie müssen es aber tatsächlich 4 Stunden lang.
Also ein sehr sonderbarer Bewegungsrhythmus, der sich da einstellt, so wie Sie es beschreiben, Herr Lages. Gibt es denn aus diesem Bewegungsrhythmus dann auch einen bestimmten Sprechrhythmus?
Ja, der hängt sehr eng damit zusammen. Das hat auch mit der Musik zu tun, die von Andrea Belfi ist und die tatsächlich diesen rhythmischen Gang die ganze Zeit auch rhythmisch akzentuiert. Das ist teilweise, klingt ein bisschen so, also das klang jetzt ja sehr sphärisch. Im ersten Teil ist es viel harmonischer, als wenn es eine Posaune wäre oder eine Tuba und dazu Schlagzeug. Also die Musik ist extrem wichtig. Sie hält den Abend im wahrsten Sinne des Wortes in Gang. Und die Schrittfolgen, die die Protagonisten auf diesen Drehscheiben machen, die sind tatsächlich extrem synchronisiert. Also man wird tatsächlich mit einer Einheit von Sound, Bewegung und natürlich Optik sehr in diesen Abend reingezogen. Ich muss noch erwähnen, über allem schwebt ein riesiges Element im Bühnenraum. Ich habe überlegt, wie das aussieht. Sieht ein bisschen aus wie ein Luftfilter im Auto oder wie eine Raumstation. Und die kann sich auf unterschiedlichste Art und Weise drehen, kann zum Mond werden, kann zum Sonnenaufgang werden. Das ist, Rasche ist Bühnenbildner und auch immer sein eigener. Das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Und wie die Technik, die das im Raum hält, das steht nie irgendwo rum. Das hängt immer an unterschiedlichsten Zügen und wird auf Millimeter genau gearbeitet. Also dieser Abend ist in vielerlei Hinsicht extrem überwältigend. Vielleicht nicht unbedingt in der Beckett-Interpretation, ist ja sowieso ganz schwierig, aber in der Art und Weise, wie hier gespielt wird, das ist ziemlich sensationell.
Rasche hat im Vorfeld der Aufführung gesagt, er verstehe Becketts Schauspiel politisch. Lässt sich das irgendwo ablesen?
Das kann ich gut verstehen, dass er das politisch gerne sehen möchte. Becket schreibt in der ersten Nachkriegszeit in Paris, die Nachwirkungen des Krieges sind zu spüren. Er ist Ire, also immer mit Blick von außen auf die Zustände im neuen Frankreich und im neuen Europa. Aber dass der Abend irgendwie politisch wäre, würde ich ihm wirklich nicht nachsagen. Er ist insofern politisch, als er unentwegt eine Welt von Ahnungslosen zeigt. Die denken unentwegt auf das Wunder hoffen, nämlich auf diesen Herrn Godot, der irgendwann kommen soll, auf die Erleuchtung, auf die Errettung, auf alles Mögliche, die ja dann auch besucht werden von den berühmten Figuren Lucky und Pozzo, die dann im zweiten Akt plötzlich blind sind und stumm, was sie im ersten Teil überhaupt nicht waren, obwohl es die gleichen Figuren sind. Also lauter Rätsel von Leuten, die nicht wirklich eine Perspektive aus diesem Elend heraus entwickeln können. Estragon ist ja immer irgendwie wie geprügelt auf der Spur von Wladimir, der immer vorangeht. Also die Ratlosigkeit vor allem Möglichen, die uns heute befallen kann, die kann man durchaus politisch sehen, wenn man das möchte. Das Stück allerdings gibt es nicht vor.
Also Ihr Fazit vielleicht mit 1-2 Sätzen. Sie hatten es ja, glaube ich, schon gesagt, diesen einen Begriff. Das ist teilweise wirklich überwältigend.
Das ist Überwältigungstheater der feinsten und wirklich ausgefeiltesten Art. Das kann man einfach nur klasse finden. Ich vermisse ein bisschen das, was an diesem Beckett-Text auch komisch ist. Also es gab ja Aufführungen, beispielsweise mal in Konstanz vor langer Zeit, die reines Clownstheater waren. Und einer meiner Lieblingsregisseure, Cesserso in São Paulo, der voriges Jahr gestorben ist, der hatte tatsächlich auch eine Clownsvision, eine Spielvision dafür erfunden und nicht eben dieses immens schwere deutsch-europäisch-französische Gedankenkonvolut, das da allen auf den Schultern lastet, das gibt's auch in diesem Beckett. Das ist in diesem Abend aber vollkommen abwesend und das tut mir ein bisschen leid.
Ulrich Rasche inszeniert am Schauspiel Bochum Samuel Becketts Warten auf Godot. Michael Lages hat die Premiere heute Abend für Fazit gesehen. Herr Lages, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Ein Vergnügen. Tschüss.
Der Hamburger Bahnhof in Berlin, das ist das Berliner Museum für die Kunst der Gegenwart. Lange war die Zukunft der Ausstellungsfläche in den sogenannten Rieghallen ungewiss. Die ehemaligen Speditionshallen grenzen direkt an das historische Bahnhofsgebäude an. Und sie wurden für die Werke der Friedrich Christian Flick Collection gepachtet. Als der Vertrag auslief und die Eigentümer das Grundstück verkaufen wollten, zog Flick seine Sammlung ab. Und nach langem Hin und Her konnte das Land Berlin die Rieghallen schließlich 2022 kaufen. Dem Hamburger Bahnhof bleiben also die 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche erhalten für Sonderausstellung und die Präsentation der Sammlung. Jetzt sind die Rieghallen wieder geöffnet. Den Auftakt macht die Schau Keep Walking des afroamerikanischen Künstlers Mark Bradford. Simone Reber berichtet.
Die Zeichen auf dem vergilbten Grund sehen aus wie verkohlt, angesenkt, abgeflammt. Viele Zahlen und Buchstaben sind kaum zu entziffern. Man muss sich in Bewegung setzen und an den 5 Meter breiten Leinwänden entlang gehen, zurücktreten, sich wieder nähern, um sie ganz erfassen zu können. Keep Walking nennt Mark Bradford seine Ausstellung. Im Hamburger Bahnhof eröffnet er sie mit Bildern, in denen er Zugfahrpläne verarbeitet hat. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts flohen etwa 6 Millionen Afroamerikaner vor der rigiden Rassentrennung in den Südstaaten nach Norden. The Great Migration wird die Wanderungsbewegung genannt.
Vor 2 oder 3 Jahren habe ich viel über meine eigenen Leute gelesen, Afroamerikaner und wo wir herkamen. Viele meiner Freunde haben DNA-Tests gemacht. Ich bin ziemlich groß und die Leute haben mich immer gefragt, von wo in Afrika ich herkomme. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aus dem Süden. Alles, was darüber hinausgeht, ist nur eine romantische Idee.
A romantic idea. Gewalt und Vertreibung sind physisch spürbar in dem Werk von Mark Bradford. The Spoiled Foot ist in Berlin zu sehen. Die Arbeit, die den Künstler 2017 bei der Biennale in Venedig international berühmt gemacht hat. Eine Riesenferse aus Papier, Seilen und Dichtungsmasse hängt bedrohlich über den Köpfen des Publikums. Die Besucherin muss sich unter dem Tritt ducken und wird an den Rand gedrängt. Keep Walking ist so etwas wie das Lebensmotto des Künstlers. Er sei im Zweifel immer weggegangen, sagt er. In den 1980er Jahren floh er vor AIDS nach Europa.
I was 18 in 1980 and AIDS just hit so out of nowhere. It was overwhelming, frightening, biblical. It was biblical.
Ich war 18 Jahre alt, als 1980 die AIDS-Epidemie alles überwältigte. Es war auf biblische Weise beängstigend. Ich kam aus einer schwarzen Gemeinschaft, die evangelikal war. Es war biblisch und es war meine Schuld, weil ich schwul bin. Ich habe natürlich nicht wirklich gedacht, dass es meine Schuld ist, aber es lag in der Luft, dass Homosexuelle daran schuld sind.
In seiner Jugend wurde dem 2-Meter-Mann eine glorreiche Karriere als Basketballspieler versprochen. Er lehnte ab, machte eine Ausbildung als Friseur, arbeitete im Salon seiner Mutter, studierte schließlich Kunst. Jetzt verbindet er beides, den Alltag und die Kunstgeschichte. Die Fundstücke aus der Realität bearbeitet Mark Bradford bis zur Abstraktion. Plakate zum Immobilienkauf, Belege für die sozialen Veränderungen verdichten sich vielfach übereinander geklebt und bemalt zu der schemenhaften Botschaft Johnny buys houses. Transparente Papiere für die Dauerwelle kringeln sich auf der weißen Leinwand zu einer beschwingten Partitur.
Ich wollte eine Brücke bauen zwischen dem Material, das Erinnerungen in sich trägt und das einen Nutzen in der Welt hat, und der kunsthistorischen Idee der Abstraktion. Ich wollte nicht nur Farbe verwenden und Abstraktion, um auf soziale und politische Themen hinzuweisen.
Vor der Gewalt der Straße fand Bradford als Jugendlicher Schutz in den Clubs der Vogue- und Drag-Szene. Schon als 11-Jähriger drehte er Super-8-Filme und stellte den sogenannten Death Drop nach, eine exaltierte Pose der Ballroom-Culture. Im Hamburger Bahnhof ist eine vergrößerte Gipsfigur des Künstlers zu sehen.
Manieristisch verzerrt, in schmerzhaft verspannter Rückbeuge, wirkt die Gestalt mit den ausgestreckten Armen einsam und ausgesetzt.
I'll put a jacket on him as if he's on the outside. So as if he's not in a safe space, which is the ballroom or the dance floor, but he's on the outside.
Ich habe ihm eine Jacke angezogen. Er ist nicht mehr an dem sicheren Ort des Clubs, sondern auf der Straße, wo Gewalt möglich ist, um damit die Verletzlichkeit der Körper zu zeigen und klarzumachen, dass nicht alle Körper gleich behandelt werden.
Vulnerability of bodies and that all bodies are not treated equal.
Seine künstlerische Arbeit ergänzt Mark Bradford durch soziale Projekte. Er sei, sagt er, durch jede Lücke gefallen. Jetzt wolle er den Kids zeigen, dass es okay sein kann, wenn man nicht die Erwartungen der anderen erfüllt.
I do want other kids to see someone that didn't do what he was supposed to do all the time, and that's okay.
Keep walking. Der Reiz dieser Kunstwanderung liegt in der Spannung zwischen der rauen Realität und der weichen Offenheit der Abstraktion. Nur stehen bleiben geht nicht vor diesen monumentalen Leinwänden. Das Ziel ist erreicht, wenn man in Bewegung bleibt.
Arbeiten von Mark Bradford in den Rieckhallen in Berlin, Simone Reber berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Eitelkeit, Gier, Neid. Sind niedere Gefühle plötzlich cool? Fragt der Berliner Tagesspiegel, denn die Bestsellerautorin Caroline Wahl, 22 Bahnen und Windstärke 17 heißen ihre Romane, ließ jüngst ihre negativen Emotionen freien Lauf, wie Johanna Niedfeld beobachtet hat. Nachdem sie sich unter den Nominierten für den Deutschen Buchpreis nicht wiedergefunden hatte, präsentierte Wahl sich nicht wohlwollend und großherzig, sondern posaunte ihre verletzte Eitelkeit, ihre Trauer und Wut auf Instagram heraus. Vielleicht ist da jemandem der Erfolg zu Kopf gestiegen, ließe sich mutmaßen. Doch die Tagesspiegel-Autorin Niedfeld sieht in Wahls Klage das Symptom einer größeren Veränderung in den sozialen Medien. Wer hat schon Lust, sich penibel kuratierte Instagram-Feeds von perfekt geschwungenen Lippen und guter Laune anzuschauen, wenn es woanders sowas wie echte Gefühle und eine richtige Show gibt? Zumal die in der Regel auch viel mehr mit der eigenen Lebensrealität zu tun hat. Und selbst wenn nicht, scheint die dargebotene Emotionalität gerade zum Zeitgeist zu passen, denn besonders junge Frauen fordern eine neue Sagbarkeit heraus. Mangels eigener Meinung zum Thema lassen wir das so stehen und schlagen die Süddeutsche Zeitung auf. Bin ich ein AfD-Versteher? Fragt sich der Autor Hasan Kasim nach seiner monatelangen Fahrradtour durch Deutschland, auf der er gerade im Osten viele AfD-Wähler getroffen hat. Da ist das Dorf Upal, Mecklenburg-Vorpommern, wo etwa 500 Menschen leben und wo ein Flüchtlingsheim für 400 Menschen gebaut werden soll. Die Leute sind aufgebracht, sie wurden nicht mal gefragt und sie finden 400 Geflüchtete bei einer Bevölkerungszahl von 500 schlicht eine Überforderung. Ich frage mich, wie kommt man auf die Idee, so eine Politik zu machen? Muss man AfD-Wähler sein, um das sonderbar zu finden? Der Deutschlandraler Kasim, Sohn indisch-pakistanischer Eltern, resümiert: Mein Eindruck nach einigen hundert Gesprächen, für die meisten ist die AfD unwählbar. Aber viele sehen über die Grenzüberschreitungen hinweg oder sind sogar der Auffassung, das seien gar keine. Und doch verachten sie es, wenn irgendwelche Typen eine Afghanin zusammenschlagen oder Syrer durch die Stadt jagen. Sind wir noch wehrhaft gegen Extremismus? Als vor einigen Monaten Demos gegen Rechtsextremisten stattfanden, waren vielerorts selbst CDU-Politiker unerwünscht. Wie gesagt, auch auf gut gemeinten Demos regiert oft die reine Dummheit. Zu den Klugen im Lande zählen wir Meron Mendel und Sabanu Chima, das Ehepaar, das seit 3 Jahren die Kolumne »Muslimisch-jüdisches Abendbrot« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verantwortet und nun von selbiger FAZ interviewt wird. »Wissen Sie, ich fühle mich privilegiert«, erklärt Mendel. »Wenn ich jeden Abend mit meiner Familie in Israel telefoniere und wir darüber sprechen, wo wieder Raketen eingeschlagen sind, dann denke ich, okay, ich werde vielleicht mal angepöbelt oder von einer Veranstaltung wieder ausgeladen. Und natürlich gibt es auch hierzulande schlimme Ereignisse wie die Morde von Halle, Hanau oder jetzt Solingen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir auf einem der sichersten Flecken der Erde leben. Und es tut mir gerade deshalb so leid, dass die apokalyptische Propaganda der AfD so sehr verfängt, die immer behauptet, dass unser Wohlstand und unsere Sicherheit bedroht seien. Deshalb ist es mir wichtig zu sagen, wie sicher ich mich hier fühle und wie gut es uns geht. Wie gut es uns geht? So etwas würde Sarah Wagenknecht aus wahltaktischen Gründen kaum sagen. Für sie sind bekanntlich am Elend der vielen die wenigen Gewinner schuld. Florian Illies, der Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, hat die gestrenge Wagenknecht nun mit der altägyptischen Pharaonin Nofretete verglichen. Julian Weber jedoch meint in der Tageszeitung, Wagenknecht passe mit ihrer hochgeschlossenen Gouvernantendiktion viel besser in die wilhelminische Ära und er kreidet Ilies an, vorausschauend Brücken zu bauen zwischen der westdeutschen Lesebrillenfraktion und dem ostdeutsch geprägten BSW. Sie sei doch eine intelligente Stoikerin, kommt Ilies beim Personenkult um Wagenknecht noch in den Sinn. Und also bildet er im Geiste schon mal eine große Koalition aus zeitlesenden Studienräten und Putinistinnen mit Weimarer Bildungsideal. Soweit für heute. Falls Sie am Wochenende auf der Fernsehcouch liegen sollten, folgen Sie bitte nur dem ersten Teil einer Überschrift der Welt am Sonntag. Sie lautet »Filme sehen und sterben«.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.